Computer.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Georg Pilz über die Geschichte von Finsterland. Also von der ersten Idee bis zur aktuellen Version. Und los geht's. Dann freue ich mich, dich auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Georg.
Hallo.
Wer den Georg nicht kennt, wer ist der Georg? Kannst du ein bisschen beschreiben, ein bisschen vorstellen?
Ja, also hallo. Ich bin der Georg aus Wien, Georg Pilz. Ich habe gemeinsam mit ein paar sehr guten Freunden und Freundinnen vor einem Menschenalter das Finsterland-Rollenspiel erfunden. Und das war dann erstaunlich erfolgreich. Und darum reden wir jetzt noch darüber, sonst würden wir es schon ignorieren. Und ja, wir haben das halt gemeinsam gestartet. Und wie dann wir alle sozusagen ein bisschen älter und vor allem bekinderter geworden sind, ist es dann langsam aber sicher zu professionelleren Leuten gewandert und das ist die Redaktion Fantastik. Über die werden wir dann vielleicht nachher auch noch kurz reden. Und ja, was gibt es für mich zu sagen? Jahrgang 1980 und Rollenspieler, seit ich 4 Jahre alt bin.
4 Jahre, wie geht
das? Ja, das ist so seltsam.
Also Nick Kaufmannsladen, gell? Das zählen wir jetzt nochmal mit dazu.
Nein. Ganz seltsam. Ist eine Anekdote, man kann sie erzählen. Also schau, ich bin im 1980 geboren und 1984 hat mein Vater in der Zeitung, in der Wiener Zeitung, hat er gelesen von diesem neuen Spiel aus Amerika. Dungeons and Dragons. Und das kommt jetzt auf Deutsch heraus.
Das kennt wer.
Ja, es ist dann irgendwie durchgesetzt, keine Ahnung. Ja. Es kam so in einer roten Schachtel und mein Vater hat es gekauft und hat sich's angeschaut, hat gesagt, er versteht das nicht. Nein, das war wirklich, er hat es probiert, weil mein Vater mag so fantastische Geschichten sehr und ist halt so Mythologie und so, das hat ihm immer gut getaugt und er hat sich gedacht, vielleicht ist das etwas, was ihm gefallen könnte und er ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen und hat es in einen Kasten getan. Und ich war 4 Jahre alt, habe da herumgestöbert, wie man das halt als Kind tut, macht irgendwelche Schubladen auf, denen nichts angehen, räumt irgendwelche Regale aus. Und in dieser Schublade, der zweiten Schublade von unten, und da kann ich mich sogar erinnern, rote Schachtel, Drache, Krieger, Goldschatz. Ich war ab dem Zeitpunkt angefixt. Ich habe zwar nicht gewusst, was es ist, aber ich habe gewusst, dass ich das will. Na gut, was ist passiert? Ich habe die Dame aus dem selben Stock, die auf mich aufgepasst hat, wenn meine Eltern ein bisschen Sozialleben haben konnten, habe ich also gezwungen, dass sie das erklärt, jetzt auch nicht verstanden. Ich habe die Bilder angeschaut und bin dann, habe beschlossen, im Großen und Ganzen versteht man, worum es geht. Keine Ahnung. Bin zu einem Schulfreund von mir, also Kindergartenfreund von mir gegangen, gesagt, also das. Und er war der Meinung, sehr gut. Und dann haben wir im Wesentlichen etwas gemacht, was eh das ist, wovon sie immer reden, wenn sie versuchen zu erklären, was Rollenspielen ist. Nur halt nach Motiven, die in dem Buch drin waren, weil das halt das war. Und ja, und wie ich so 10 oder 12 war, haben Schulfreunde von mir gemeint, das schwarze Auge. Dann haben wir das gemacht. Ja, und dann hat sich das irgendwie zu einem Ding entwickelt, also zu einem, was wir halt machen. Und in wechselnder Besetzung habe ich jetzt eine Rollenspielrunde, wo ich seit 30 Jahren, also mit demselben Kern an Leuten spiele. Also manchmal ist jemand für ein paar Jahre im Ausland, manchmal hat jemand eine Partnerin, die das nicht so gut heißt, manchmal ist ja irgendwie alles gerade kompliziert, was weiß man, ja. Aber es sind dieselben Leute. Und erstens mal finde ich das halt, das ist halt das Schöne am Rollenspielen. Man ab einem gewissen Alter wird es schwierig, neue Freunde zu finden. Und man verliert sich eben. Und das Schöne am Rollenspielen ist, dadurch, dass es eine kommunikative Sache ist, bleibt man sich ja dann doch erhalten. Hoffentlich. Also ein Freund von mir ist jetzt, der auch an Finsterland mitgearbeitet hat, ist jetzt in Japan. Und ist halt einmal in der Woche bereit, bis um 6 in der Früh wach zu bleiben. Um mit uns an der Bauernrad-Kampagne weiter herumzuackern. Die haben wir uns vor 10 Jahren eingetreten. Es ist ein Prozess, sag ich dir. Wir spielen sie mit allen Subquesten und Nebengeschichten und es geht jetzt auch schon, glaube ich, seit 15 Jahren oder 10 Jahren, also auch schon lang, lang. Man kommt, ja, wie du sagst, das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig geplant. Ich meine, nochmal, wahrscheinlich, wenn wir Teenager wären, würden wir da durchsegeln in einem Jahr, ja, durch das Ganze drum, weil du triffst dich dreimal in der Woche oder viermal in der Woche und bis um 4 in der Früh, du kannst dir mit 2 Stunden Schlaf total am nächsten Tag in der Schule aufpassen. Keine Sache, aber für uns das alte Säcke.
Ja, wie viele Spieler hat es da?
6 oder 7. So, ne, 6, weil müssen 7 Gezeichnete sein und wir haben noch einen extra Gezeichneten. Nein, es ist total herzig. Let me tell you about my character. Ich habe jetzt in der Nebengruppe, die viel lustiger ist vom Niveau her als die Hauptgeschichte, weil der Hauptgeschichte sind wir alle sehr ernsthaft und sehr kompetent, habe ich jetzt einen Typen genommen, der ist ein Bauer und eines Tages sind die Göttin Zar erschienen und hat ihm gesagt, er muss sich wandeln. Daraufhin hat er gesagt, er macht das jetzt. Und ist von seinem Feld weggegangen. Er hat einen Stock. An dem Stock ist ein Haken dran. Das ist seine Waffe. Und sonst trägt er eine Hose und ein Hemd. Keine Schuhe. Ich habe den Charakter so gebaut, dass er halt alle diese soften Vorteile hat. So wie Glück und besonderes Talent und er kann schnell lernen und so. Und er ist halt, ja. Aber es ist ein herziges Ding. Es ist, funktioniert halt irgendwie nicht, aber doch. Und es ist lustig. Also, das ist halt unser großes Ding. Und wir haben daneben, weil, weißt du, es gibt dann immer jemanden, der sagt, aber eigentlich. Und darum machen wir jetzt daneben auch noch diese Escher-Kampagne von Midgard. Immer abwechselnd. Eine Woche DSA, eine Woche Midgard. Das ist die volle Deutschland-Dröhnung. Schau, ich denke, es ist nochmal, es geht mir wirklich vor allem um das Soziale. Also ich finde, die Handlung ist wichtig, das Rollenspielen ist wichtig, aber meine Frau ist sehr tolerant. Ich darf meine Freunde einmal in der Woche einladen. Ich organisiere die Getränke. Ich schneide gesunde Snacks. Ich schäle die Karotte. Ich kaufe einen Sack kleine Tomaten und 2 Tafeln Schokolade, weil wir wissen, damit man das Vitamin A aus den Karotten rauslösen kann, braucht man ein bisschen Fett. Das ist wichtig. Ja, und dann sind wir halt alte Männer und sitzen halt herum.
Das ist neben Midgard und DSA auch noch was, oder? Also probiert wahrscheinlich in der Vergangenheit viel, aber aktuell wenig.
Nein, ganz viel, aber die beiden fressen sehr viel Zeit, was aber auch okay ist, weil ja, wir haben natürlich, Finsterland ist ja genau sowas entstanden. Also legendäre Origin-Story von Finsterland war, ich habe mir jetzt etwas überlegt, jeder von euch schreibt es auf eine Liste 6 Fähigkeiten, 3 Fähigkeiten, die er kann und überlegt sich 6 Unterfähigkeiten. Und das war die Geburtsstunde der Spezialmanöver in Finsterland.
Mhm.
Also es ist sehr so nicht einmal ein Fanprojekt, sondern mehr so ein, ich möchte etwas haben, was besser funktioniert als damals D&D 3. Ja. Ja, es ist halt aus dem, ich glaube, das Spannende an dieser ganzen Sache und an jeder dieser Rollenspielprojekte, die halt jetzt so kreuchen und fleuchen, ist, dass das ja alles keine Reißbrettgeschichten sind. Sondern das Schöne an Rollenspielen ist ja, du machst das. Und dann produzierst du etwas und wenn das sinnvoll ist, dann kannst du es verteilen. Und es ist heutzutage halt wirklich leicht, da was zu machen. Also sozusagen, DSA hat im Endeffekt Schmiedspiele gebraucht.
Ja.
Das wäre aus dem nichts geworden. Das wäre der Spaß vom Hartmann von Wieser und seinen Freunden gewesen. Die wären in einem Keller in Oberösterreich gesessen und wären glücklich gewesen und wäre nie etwas draus geworden, wenn die nicht mit den Schmiedleuten geredet hätten. Und aber heute ist das anders. Heute kannst du sagen, ich schreibe ein Rollenspiel. Ich kann sogar eine Engine verwenden, die es schon gibt und brauche mich dann nicht groß ärgern. Und dann kann ich das illustrieren oder nicht. Vielleicht finde ich irgendjemanden, der das macht für mich. Vielleicht nicht, ist auch egal. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn diese KI-Sache dann wirklich ein Standardding wird. Bin da so ein bisschen so. Ja, dann kann ich das verkaufen über Drive-Thru-RPG oder einen Kickstarter machen und halt versuchen, Krach zu machen. Dann ist das erledigt, dann ist es veröffentlicht. Ich meine, ob es jetzt jemand kauft oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber prinzipiell ist sozusagen die Hürde zum Eigenbau-Rollenspiel ist natürlich heutzutage viel niedriger.
Kann es sein, also ich kann mich selber erinnern, in den 80ern, also speziell dann in den frühen 90ern, war es ja dann modern, dass ja jeder, der guter Spielleiter war, sein eigenes System gebaut hatte, dass jedes komplexer war als wie das andere, im Sinne von je komplexer, desto simulationistischer, desto besser.
Ja. Also es gibt ja die drei Richtungen, nicht wahr? Es gibt die Simulationisten, es gibt die Narrativen und es gibt die Spieler. Und ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt, man soll nicht Sachen sagen über Kulturen, aber die deutschsprachige Kultur ist halt sehr der Modelleisenbahn verhaftet. Und darum will man ja alles möglichst genau haben. Und dann wird Nieten gezählt und wird geschaut, welche Art von Schraubenzieher der bessere ist. Torx-Schrauben. So. Und nein. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass dieses Ding halt kulturell da sehr stark ausstrahlt und dass natürlich es wichtig ist, dass man genaue Regeln hat, wie ein Fechtkampf abläuft auf unsicherem Gelände, und die narrative Komponente ist sehr zurückgenommen. Bei Finsterland sind wir halt, das merkt man, wenn man es 5 Minuten in der Hand gehabt hat, gestartet von World of Darkness. Also diese Attribut plus Fähigkeit, also Eigenschaft plus Fähigkeit Sache, das habe ich von dort genommen, weil es mir gefallen hat. Und seien wir uns mal ehrlich, weil in dieser Branche alle von allen stehlen, ist es okay. Also es gibt nichts Originelles. Und dann machst du dein eigenes Ding. Aber sozusagen, du stellst es einmal auf ein Gerüst. Du sagst einmal, du hängst dich an etwas an, was es schon gibt. Das ist, wie Kreativität normalerweise funktioniert. Ja, und dann hast du halt dieses Ding. Und mir war das Narrative immer lustiger. Weil ich ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ja mit 4 Jahren angefangen habe und nicht verstanden habe, was sie von mir wollten. Und darum finde ich eben, diese Richtung ist mir angenehm. Und das setzt das auch ein bisschen ab, glaube ich, von dem, was sonst angeboten worden ist, zu dem Zeitpunkt, wie wir damit gestartet sind. Also du hast halt DSA als der Platzhirsch, das halt wirklich nicht narrativ ist, sondern halt wirklich ein riesiger Kasten ist, den du halt hinstellst und wo du halt sagst, wie viel können wir von dem Kasten ausräumen, damit man es gerade noch spielen kann. Du hast halt Midgard, das gibt's auch, ist aber auch eigentlich sehr technisch. Und dann gab's halt so Shadowrun, ist auch nicht ganz das zugänglichste Spiel ist, und eben Vampire und die ganze World of Darkness Sache waren in den 90ern sehr in, aber das ist total irgendwie, das hat sich irgendwie rücklos aufgelöst, habe ich das Gefühl, das interessiert irgendwie niemanden mehr, während Shadowrun und DSA und so, das ist immer noch in Ordnung, da wird noch was gemacht, und Cthulhu. Naja, und bei Cthulhu ist überhaupt so, dass das Regelsystem zwar sehr solide ist und meines Erachtens leicht zu verstehen, aber ohne Regelsystem wird es auch funktionieren. Also das ist einfach gar keine Regeln haben, es ändert nichts. Es ist, meine, ja, Spot-Hidden-Würfe. Kann man immer machen. Aber ich meine, das Problem ist natürlich auch, wenn der Spot-Hidden-Wurf daneben geht, was dann? Na gut, und auf jeden Fall, um auf das zurückzukommen, wir kamen eben da eben alle eher von der narrativen Seite und haben das darum auf diese Richtung aufgezogen. Und das war damals etwas, was damals, also vor 10 Jahren, war das etwas, was einigermaßen interessant war. Und dann hat das funktioniert.
Wenn ich vorher richtig gelesen habe, ist 2011 oder 2010 die erste Publikation rausgekommen.
Ja.
Wir haben jetzt schon 2024, habe ich heute wieder leidlich erfahren müssen, und das ist schon etwas länger her als wie 10 Jahre.
Nein, aber es war halt so ein Ding, nicht? Und das war halt, glaube ich, auch genau der Moment, weil ich habe da irgendwie, war ich da schon fertig im Studium? 2010 war ich schon fertig mit dem Studium. Ja, da habe ich sogar schon gearbeitet für Geld.
Geld.
Echtes Geld. Und der Gregor, mein Co-Autor und Trauzeuge und Mann für besondere Fälle, hat das mit mir gemeinsam aufgezogen. Und das Ding, der Gregor ist ein Mensch, der eine unbändige Energie hat. Und ich habe halt sozusagen den Biss. Also bei mir ist nicht viel dahinter, aber ich bin stur. Und ich kann Leute so lange bequatschen, bis sie dann mitmachen. Bei Sachen, wo sie sich denken, ich könnte das auch nicht machen. Ja, und das hat halt funktioniert. Also es hat wirklich einfach, diese Kombination hat geklappt. Und der Schmäh war, ist halt einfach gewesen, der Gregor kann Sachen verkaufen. Ich kann nicht Sachen verkaufen. Wenn man mir fragt, bitte verkaufe mir dies, also keine Ahnung, ja, also wenn du jetzt als Produkt hättest, ein Ding, das unsterblich macht, unendliche sexuelle Befriedigung produziert, Weltfrieden und gleichzeitig auch noch dazu führt, dass dir deine Kleidung für immer passt, würde ich sagen, es riecht ein bisschen komisch. Aber sie können es kaufen, wenn sie es unbedingt wollen. Also, und der Gregor kann verkaufen. Der Gregor stellt sich hin und dann erzählt er dir, warum das gut ist, und dann nachher denkst du dir, ich nehme es. Und das ist unglaublich. Und wir haben das gemeinsam gemacht. Wir haben den Lukas, Hofreiter Lukas, die Eleonore Eder, den Avery Wieninger, noch ein paar andere Leute, die ich jetzt nicht aufzähle, aber die es auch total gibt, den Michi Brammer, Stefan Fedler, dass man die Namen mal gehört hat, nicht? Alle gequält, dass sie halt das mit uns machen. Und sie haben sich alle breitschlagen lassen. Chris Gmeiner, seine Frau, die Sonja. Und die haben das alle gemacht und dann am Ende war es fertig. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt damit? Man merkt dann, wie das Projekt immer ernster wird. Dieser Moment, wo du dann denkst, okay, jetzt rede ich mit der Druckerei, damit das fertige Layout. Und jetzt waren wir beim Holger Schinn von DGS Druck und gesagt, wir würden das gerne drucken lassen. Und er hat gesagt, das gefällt ihm, er findet das hübsch, er hat sowas noch nie gemacht, aber probiert's aus. Dann haben wir noch diskutiert, weil wir das bessere Papier haben wollten. Naja, so ein cremefarbenes Papier. Das war so eine American Psycho Situation. Nicht so. Das Papier drüber gefahren und gesagt, ja, also es ist das bessere Gefühl. Ja, geil. Und dann war das halt dann irgendwie fertig und dann hast du diese 100 Bücher, weil wir haben gesagt, wir drucken jetzt 100 Bücher, probieren das aus. Wird das funktionieren? 100 Bücher, werden wir die wegkriegen. Da sind die geliefert worden, dann hast du plötzlich so einen Haufen Bücher in deinem Wohnzimmer, weil ich meine, du hast ja keine Infrastruktur, du hast einfach eine Zweizimmerwohnung und in der ist jetzt ein halber Kubikmeter Bücher einfach am Boden. Und meine Frau war so, und ich so, es wird weniger werden. Und dann sind wir halt bei den verschiedenen Rollenspielgeschäften aufgetaucht und haben gesagt, sie wollen sie das nicht haben. Und dann haben sie das genommen. Planetary, Jupet-Spiele, das Damage. Alle diese Leute waren so lieb und haben also einzelne Bücher genommen am Anfang. Dann sind die weggegangen. Da ist mehr Bücher gegangen. Dann waren irgendwann die 100 ersten weg. Meine Frau war so, das Wohnzimmer gehört wieder uns. Dann hat der Gregor gesagt, wir sollten ein Magiebuch machen. Ja, und dann wurde es halt mehr und mehr und mehr und das hat sich irgendwie so ein bisschen Eigendynamik entwickelt. Dann haben wir natürlich noch das Glück gehabt, dass zu dem Zeitpunkt Amazon gerade so ein Ding geworden ist, wo man auch verkaufen konnte. Also das war ja so die Zeit, wo die Amazon-Leute gesagt haben, zum ersten Mal verwendet es uns als Distribution. Und das war gerade für Deutschland halt wichtig, weil Deutschland ist super schwierig von Österreich aus zu erreichen. Man würde es nicht glauben, aber ein Packel nach Deutschland zu kriegen, ist urteuer. Und ein Packel von Österreich in die Schweiz zu kriegen, ist unmöglich. Also wirklich, ich habe einmal eine Bestellung aus der Schweiz gekriegt. Das ist völlig absurd, ja. Die haben das geschickt, das hat so die 12 Euro verlangt dafür, dass sie ein Buch rüber transportieren. Dann haben sie überwiesen. Und dann hat mir die Bank von den 30 oder 35 Euro, die das halt gekostet hat, 14 Euro Spesen abgezogen, weil es in Franken war. Und ich war so, ich habe bei der Bank angerufen und sie gefragt, ob es deppert sind. Dann waren die natürlich ungehalten, weil es ist eine Bank. Und dann haben sie es irgendwann eingesehen und haben mir die 14 Euro zurücküberwiesen. Bin wirklich aus der Bank Geld rausgeholt. Ja, aber wie gesagt, Sturheit. Das ist halt das, was ich kann. Ich kann so lange nervig sein, bis etwas passiert.
Das erste Mal, wo ich in physischer Form Finsterland in den Händen gehalten habe zum Durchblättern, war tatsächlich vor knappe 10 Jahren im Damage. Aber wegen Versand noch international, ich hatte mal vor Jahren ein bisschen übertrieben, vor 2 Jahren circa, eine Wiener Kleinfirma im Podcast, die machen oder machten damals mehr oder weniger ein magnetisches Spielbrett.
Cool.
Und haben Probleme gehabt, auch mit dem Versand von diesen Dingen nach Deutschland oder international, wo das Ding gefaltet ankommen ist. Also wir reden jetzt von einem, wie ein GZ-Brett, nur halt nicht aus Plastik, sondern das ist, ja. Mhm. Und solche Dinge. Also es gibt sehr lustige Diskussionen in die Richtung. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich verstehe das komplett, ja. Ich
will jetzt nicht zu sehr Shop-talken, aber das wäre mal was die Wirtschaftskammer für mich machen könnte. Gut, mittlerweile habe ich mein Gewerbe zurückgelegt und mache das jetzt alles anders. Da hätten sie mal helfen können.
Aber das heißt, du warst damals, wie Finsterland erstmalig erschienen ist, an und für sich der Inhaber, beziehungsweise der das dann vertrieben hat, produziert hat und so weiter bis zum Schluss.
Genau, also die Idee war die, wir haben das super schwammig geregelt und das war wahrscheinlich auch nicht besonders gescheit, aber ich denke, ich war da immer korrekt und habe alle Unterlagen transparent gemacht und jedem sein Geld überwiesen. Also wir haben alles brüderlich geteilt, es hat jeder genau gleich viel darüber gekriegt, dementsprechend war es auch kein großes Geschäft. Aber es hat funktioniert. Und ich habe das über mich laufen lassen, weil ich hatte schon ein Unternehmen von vorher, das halt so Beratungsgeschichten und Ausbildungs- und Vortragsgeschichten. Also, wenn es jemanden gebraucht hat, der über irgendein Wirtschaftsthema redet, konnte man sich an mich wenden, habe ich das gemacht für Geld. Das war gut. Und an dem habe ich das drangehängt, weil es ist im Endeffekt wurscht. Eigentlich ist es ja sozusagen ein freies, also es ist nicht mal ein freies Gewerbe, sondern du brauchst gar keinen Gewerbeschein, wenn du solche Sachen machen möchtest. Aber es war halt schon so da und der Steuerberater schon gehabt ist, was soll man machen? Das war eben meine Sache und dann habe ich es eben, wie ich gemerkt habe, dass ich mit der Versorgung nach Deutschland nicht zurechtkomme, habe ich die Redaktion Fantastik gebeten, ob sie das machen würden. Und dann habe ich sie dann eben überlassen und jetzt sind die Rechte bei ihnen und sie machen das und das ist wirklich toll. Also die gehen auf jede Convention, machen das ganz wunderbar und sind sehr großartige Leute und haben auch, also wirklich, da ist es in guten Händen und ich versuche auch weiter neue Sachen zu machen. Das Problem ist, dass ich jetzt beim Schreiben alleine bin, weil, wie gesagt, der Gregor ist Arzt und hat zwei Kinder. Ich habe auch zwei Kinder, aber ich bin halt Lehrer. Wie das halt mit den Lehrern ist, man hat, kann sich die Zeit ein bisschen freier einteilen. Es wird weniger gestorben und weniger gespieben und dementsprechend ist wahrscheinlich ein bisschen relaxter. Und ja, ich vermisse es ein bisschen, also das zusammen am Computer sitzen und aufs Papier schmeißen und sagen, das. Aber ja, mein Gott, wir werden alle auch nicht jünger. Und ich arbeite eben derzeit an der Fortsetzung von dieser großen Kampagne, die ich mir da eingetreten habe, weil ich jedes Rollenspiel braucht eine große Kampagne. Ja, schauen wir mal. Also zwei Bände sind schon draußen. Der dritte Band ist jetzt schon sehr voluminös in meinem Word-Dokument. Die Silvia und die Ulrike von der Redaktion Fantastik haben schon gesagt, es wird vielleicht ein bisschen viel, aber man kriegt was. Also es wird Inhalt haben. Und es ist eine recht coole Sache. Also mir gefällt das Konzept halt sehr gut. Die Idee ist, also um ganz kurz nur ohne Spoiler, nur die Kampagne zu pitchen, es ist ja Finsterland, ist so 19. Jahrhundert-Setting im Wesentlichen. Also 19. Jahrhundert, Fernandes Jäck, Gründerzeit, 1870 bis 1920. Und der Schmäh ist jetzt etwas, was sehr wenig in diesem Zusammenhang gemacht wird, ist, die Charaktere arbeiten bei einer Zeitung. Was eigentlich ein total naheliegendes Thema ist, weil das ja die goldene Zeit des Journalismus ist, nicht? Da hast du den Egon Erwin Kisch und du hast Emile Zola und Mark Twain, die Leute, die halt Zeitung gemacht haben und dann seltsame Abenteuer und Geschichten erlebt haben und eine Rolle gespielt haben auf der Welt, ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Egon Erwin Kisch biografischen Artikel zu lesen. Ein völliger Verrückter. Großartig. Also wirklich. Es ist die Reise wert. Man kriegt das antiquarisch für 3 Euro. Und kriegst du 4 solche Bücher. Und es ist nur seltsam und großartig. Es ist so. Sie versuchen mit einem Schiff von Prag nach Budapest zu fahren. Aber es gibt keine direkte Verbindung, also müssen sie über die Ostsee fahren. Nein, über die Nordsee. Irre. Also jedes von denen ist ein Abenteuer. Du kannst es einfach, wie es ist, du liest es dir durch, sagst dir, das ist mein Szenario für die Woche. Geht schon. Wurscht. Also auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ist es, das brauchen wir. Und darum ist die Rahmenhandlung der Kampagne ist, die Charaktere sind in dieser Stadt, dort gibt es eine Zeitung und der Chefredakteur der Zeitung, der Herausgeber, wird gerade von einem wütenden Mob gehängt. Und jetzt können sie natürlich eingreifen, den Mann retten und dann sagt er, danke, dass Sie mich gerettet haben, wollen Sie nicht als Journalisten arbeiten? Und das hat natürlich jetzt den Vorteil, dass du quasi jetzt sagen kannst, du hast jetzt diese Szenarien und die Szenarien sind alle unabhängig, weil es halt immer eine investigative Geschichte oder sonstige Story ist, die halt am Ende in einem Zeitungsartikel mündet. Aber sie hängen alle zusammen, weil es natürlich einen geheimen Subplot gibt. Und das kannst du sozusagen auch dehnen. Du kannst mehr Geschichten machen, du kannst weniger Geschichten machen. Du kannst schauen, wie es mit deiner Gruppe am besten geht. Du kannst Sachen auslassen, ohne dass es sozusagen alles in sich zusammenfällt. Und das gibt mir als Autor da recht viel Freiheit. Und ich versuche halt auch wirklich, dass jede Geschichte so was anderes tut. Also man könnte ja auch 12-mal dieselbe Geschichte machen. Aber das versucht man irgendwie zu vermeiden. Und ich finde auch, dass das ganze Thema Pressefreiheit, Manipulation, Medienkontrolle, Fake News, das ist jetzt alles nicht so ein aus der Welt gefallenes Thema, wo man sagen würde, das betrifft uns nicht.
Ja, könnte man so sagen. Und manchmal. Ist hin und wieder sogar ziemlich aktuell, ja, in alle Belangen.
Kommt vor.
Und das ist jetzt im Prinzip einmal grundsätzlich so der kleine Teaser von der Kampagne itself.
Ja, genau. Was dann wirklich passiert, muss man dann in den Büchern nachlesen. Wobei die erste Geschichte, das erste Band ist sozusagen die Präsentation des Settings mit Ideen, was man damit machen kann, wenn man die Kampagne entweder schon fertig hat oder wenn man sie mal anreißen möchte, so ein bisschen reinkommen, wie eben bei der Barbarat-Kampagne gibt es ja auch, spielen Sie zuerst diese 12 Szenarien, damit Sie mal wissen, was, damit Sie die Szene setzen können. Und da ist das auch so. Also das ist sozusagen im ersten Band die Stadt vorgestellt. Es gibt ein Intro-Szenario und es gibt halt dann ungefähr ein Dutzend Ideen, was man damit machen könnte, plus Plothooks und alles. Also man kann es auch einfach als Setting verwenden und einfach sagen, Kampagne gut, Setting auch super. Und dann ist eben der erste Band jetzt raus mit 3 Geschichten und der zweite Band kommt hoffentlich im Herbst. Bitte. Das wäre sehr schön. Es ist wirklich eine Frage von, schaffe ich es fokussiert, das abzuschließen? Da sind die 3 Abenteuer sind fertig, jetzt kommt noch der Einleitungsteil und dann muss es noch illustriert werden, layoutet werden, hergerichtet werden.
Wie viele Seiten glaubst du, das werden?
Ich glaube, wir sind jetzt bei 120 Seiten. Also es ist wirklich viel Material, es sind wieder 3 Abenteuer. Es passiert viel. Verfolgungsjagden, Telegrafenmanipulation, moderne Kunst.
Steigen wir noch ein bisschen zurück, wie ihr damals gesagt habt, okay, gut, du hast erzählt, jeder soll ein bisschen was aufschreiben und so hat sich das System ja dann gebildet im Großen und Ganzen, geht davon aus, der Rest genauso. Bis auf die Würfelei, die von der Vampire-Seite herkommt, also mit die D10. Wie schaut die Welt jetzt grundsätzlich aus, wann jetzt wer sagt, okay, gut, die Kampagne nehmen wir jetzt einmal nicht, sondern ich greife jetzt nur zum Grundregelwerk oder zu den Publikationen, die draußen sind. Was kann man sich darunter vorstellen, bevor man nun darauf hingreift? Wie würdest du sagen, okay, was ist es?
Finsterland ist diese 1870 bis 1920 Periode, die wir in unserer Welt auch hatten, plus Magie, die man an der Universität studiert, wo man am Ende ein Magister ist. Ist wichtig, Titel, Österreich, Titel. Und plus alle diese seltsamen Gestalten aus Grimms Märchen, aus E.T.A. Hoffmann, aus verschiedenen kafkaesken Gruselgeschichten und sonstigen Furchtbarkeiten existieren. Oder auch nicht. Also es ist sozusagen, du begegnest auf der Straße nicht dem Sandmann, aber der Sandmann ist ein Problem. Und ja, das kannst du machen. Also es ist sozusagen, es soll eigentlich sehr geerdet sein. Und es ist immer sozusagen die Idee, so wie bei Cthulhu, dass dahinter was ist. Und dass die Charaktere, wenn sie ein bisschen kratzen dran, dann kriegt die Wirklichkeit Löcher und das ist dann schier. Und was es auch noch hat, ist, es hat halt diesen Steampunk-Aspekt. Also der ist halt auch ein wichtiger Punkt. Das ist halt genau diese, es gibt eben kybernetische Prothesen, es gibt intelligente Maschinen. Also diese Sachen, die man halt bei Steampunk erwartet. Und was uns halt auch noch wichtig war, es ist halt ein kontinentaleuropäisches Setting. Also es ist nicht Engländer auf der Welt herum und belästigen Einheimische mit Kolonialismus. Und es ist nicht die ganze Welt, sondern es ist halt wie in Europa oft alles ein bisschen klein und ein bisschen eng und es geht mehr in die Tiefe. Also du kannst ein Szenario machen, das darum geht, dass die Charaktere in einer wunderschönen Alpenlandschaft in Schwierigkeiten geraten. Weil das macht man normalerweise nicht. Also das ist sozusagen, es ist ein Bereich, den die Steampunker normalerweise ignorieren, was eigentlich schade ist, weil viel Steampunk genau aus dem Eck kommt, genau aus diesem kontinentaleuropäischen Ding. Keine Ahnung, also es ist aus irgendeinem Grund, sind alle Leute der Meinung, dass Jules Verne zum Beispiel oder wie heißt er denn? Der Typ, der den Roboter erfunden hat. Also das Wort Roboter.
Achso, das ist der Pole oder was das war?
Tscheche. Der Naaman und ich sind Feinde. Ihr könnt jetzt aufstehen, könnt ins Wohnzimmer gehen und nachschauen. Es fällt mir gleich wieder ein. Čapek, Karol Čapek. Siehst, es genügt nur, dass es jemand sucht, dass es wiederkommt.
Nie war er auf den Namen gekommen.
Weißt du, von Wienern ist jeder zweite Herr Böhm. Also wie dem auch sei, da kommt das eh alles her. Darum, warum es nicht dort machen? Und du kriegst halt diese Fin-de-Siècle-Stimmung, diese Jahrhundertwende-Stimmung. Du kriegst diese extreme Spannung zwischen Arm und Reich, zwischen Habenden und Nichtshabenden und diese katastrophale Spannung, wo du das Gefühl hast, du bist sozusagen unmittelbar vor einem massiven Umsturz. Wie es wäre sozusagen quasi die Welt aus den Fugen und jetzt bitte, das hat jetzt nichts mit irgendwas zu tun. Das ist Es gibt diesen chinesischen Fluch, nicht? Mögest du in interessanten Zeiten leben, dann haben wir gewonnen. Also das ist halt genau das Thema, ja. Es ist halt, es ist ganz komisch. Also ich meine, ich hätte mir doch was Angenehmeres vorgestellt, als in einer Zeit zu leben, die sehr gut zu dem Setting passt, das ich vor 15 Jahren mit Freunden erfunden habe. Ein bisschen lieb.
Ich habe zu dem Thema noch ganz kurz was zu sagen, und zwar habe ich vor kurzem was mitgekriegt. Da ist um die Diskussion gegangen, Star Trek versus Star Wars und so weiter. Und wie eben die Pandemie losgegangen ist, hat wer gemeint, dass eine Bekannte zu ihm gesagt hatte, ja, jetzt sind wir nur noch x Pandemien, bis Star Trek sich realisiert hat, entfernt.
Okay.
Wobei wir eigentlich einen großen Krieg auch noch hätten und solche Sachen. Also
boah. Ja, eben. Aber es ist halt, meine, weißt du, eben, die Kunst, oder Kunst ist jetzt sehr hochgestochen für das, was ich hier mache, ja. Aber sagen wir so, die menschliche Kreativität schlägt sich sozusagen ja oft auch in dem nieder, was man halt erlebt und was um einen herum passiert. Und ja, also es ist eine Möglichkeit auch, das zu verdauen, was rund um einen herum passiert. Ne?
Du bist ja noch ein Kind der 90er, beziehungsweise späten.
Ja, okay. Also ich habe die 90er Jahre bewusst mitgekriegt und es war seltsam.
Und du bist ja gerade in eine Zeit reingeboren, wo ja die Mauer schon gefallen ist, die Berliner Mauer.
Ich bin in der Nacht von meinem Vater geweckt worden, der gesagt hat, so, jetzt schau dir das an, das ist Geschichte.
Ich weiß noch heute, wo ich war zu dem Zeitpunkt, aber wenn wir nur ein paar Jahre auseinander sind, dennoch, war die Zeit immer ein bisschen so verhalten im Sinne von, man weiß ja nicht, was wie der Russe darauf reagiert und umgekehrt. Also ich glaube, dass solche Sachen, gerade bei Shadowrun zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das sehr viel mitspielt in die Publikationen. Also gerade diese politische Unsicherheit, die da drinnen aktiv war. Aber es ist interessant, dass das so hineingefunden hat, dann mehr oder weniger.
Ich glaube nicht, dass es absichtlich war. Also wir haben da sicher jetzt nicht irgendwie versucht, da irgendwie, es war einfach das, was in der Luft ist, nicht? Und ich meine, klar, es sind ja einfach ganz viele Tropes, wie sagt man auf Deutsch, Themen, die halt eh schon kursiert sind. Das, ich meine, mal ehrlich, man macht ja auch nichts anderes als das, was man im Fernsehen sieht oder was man im Kino sieht oder im Internet, weil das einen ja auch inspiriert, wenn man eine Rollenspielrunde macht. Also du einen 90er, einen Teenager, na, wie wir Matrix gesehen haben, haben wir genau gewusst, dass die nächsten 20 Charaktere alle Ledermäntel tragen würden und coole Kung-Fu-Moves machen würden. Mhm. Aus dem weiblichen Charakter dann Latex-Catsuit. Sehr wichtig. Also man nimmt ja dann immer alles auf, was da ist, wenn man sich denkt, das ist cool, das will ich. Ja, das ist, und das schlägt sich dann natürlich auch nieder in den Geschichten, die du machst, in den Settings, die du vorschlägst, weil ja Rollenspielen ja eine super interpersönliche Sache ist. Es funktioniert ja nur so. Und insofern ist halt ganz viel Rollenspielen, wenn du eine Runde pitcht, sagst du, na, ich habe das gesehen, das war urgeil, können wir das machen. Ja, das muss irgendwie gehen. Oder eben, erinnert ihr euch noch, wie cool das war? Dann machen wir das jetzt wieder. Ich muss jetzt einen Kasten ausräumen im Schlafzimmer. Ich bin eh nicht schnell genug, aber okay, weil mein jetziges Arbeitszimmer, der Ort, wo wir jetzt gerade sind, wird das Zimmer von Kind 2, der einst.
Hat es schon vermutet aufgrund des Einhornes?
Nein, das Einhorn ist großartig und auf das Einhorn lasse ich nichts kommen. Das ist super. Aber es wird ein Kinderzimmer. Weil sie sind jetzt, es geht noch, aber sie sind jetzt schon langsam in dem Alter, wo sie nicht mehr miteinander immer auf einem Haufen picken. Okay, auf jeden Fall habe ich da den Kasten ausgeräumt und habe darin einen 30 Zentimeter hohen Stapel alter Rollenspiel-Sachen gefunden. Also von Notizen, Charakterbögen, Zeichnungen, Skizzen, lauter komisches Zeug. Und dann denke ich mir so, ist schon cool, aber schräg.
Ich habe mich von solchen Dingen schon mal getrennt vor ein paar Jahren, wo man dachte, okay, es war gut, es war fördernd, es war spannend, es war lustig, es hat jetzt keine Relevanz mehr. Nein, ich muss dazu sagen, ich hatte es leider auch falsch gelagert, weil bei uns der Keller war leicht feucht und dann fängt es zum Misteln an und ja, das hilft jetzt nichts. Also fotokopieren, die meisten Sachen helfen auch nicht wirklich was, weil es nur punktuelle Informationen sind, die relevant sind.
Das ist wichtig.
Also Finsterland an sich ist jetzt mittlerweile mindestens 14 Jahre alt, wenn man das jetzt einmal so Revue passieren lassen. Gibt es immer noch dieselbe Auflage oder gibt es Regelupdates oder irgendwas in der Richtung oder ist da was am Horizont neben der Kampagne?
Naja, also wie gesagt, das große Ding ist halt die Kampagne ist halt das Ding, was ich halt noch auf jeden Fall machen möchte. Das ist eh nicht ideal, weil es doch sehr viel Ressourcen bindet und halt sich mit der Geschwindigkeit eines altersschwachen Gletschers langsam zu seinem Ende hin bewegt. Aber das ist, wenn du es alleine machst. Ja, es ist natürlich leichter, wenn du jung und deppert bist und 5, 6 großartige Menschen hast, die dich einfach tragen. Ja, dann machst du es halt gemeinsam. Wie jedes Mal, wenn wir eine neue Auflage machen, ändern wir die Sachen so, dass sie klarer werden. Also wir haben die Redaktion Fantastik hat eben gesagt, sie machen jetzt eine neue Auflage, weil die alte ausverkauft war. Und da haben wir bei der Gelegenheit halt ganz viele Sachen klarifiziert und in Ordnung gebracht. Wahrscheinlich sollte man irgendwann einmal eine große zweite Edition machen, wo man das System gründlich durchputzt. Ich würde gern, wenn ich die Zeit hätte, es gäbe Sachen, die gerichtet gehören. Man kann es natürlich perfekt so spielen. Also es ist ein wirklich solides System. Es hat halt, wie viele Rollenspiele, hat es halt so Edge-Cases, wo es Schwierigkeiten kriegt. Siehst du, jetzt fange ich wieder an zu verkaufen. Bewundern Sie. Es ist bei einem sehr hochleveligen Spiel ist das nicht gut. Aber das ist oft so. Das ist das klassische Problem bei Rollenspielen, dass die meisten Rollenspiele sind dafür gedacht, dass man sozusagen die ersten 2, 3 Jahre einer Kampagne gut läuft. Und wenn es dann weitergeht, dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo alle alles können und man sich nur noch mit Pegasusen bewirft und Meteoritenhagel unten niedergehen lässt. Okay, ja. Also es ist wahrscheinlich gescheit, immer wieder mal Charakter zu wechseln. Einfach, weil es dann irgendwann viel wird. Also es gibt so ein paar Kombos, die ganz günstig sind, wo man dann quasi das Spiel ruinieren kann. Aber das gibt's bei jedem Rollenspiel. Ich meine, du kannst es nicht so gründlich balancen, dass es nicht eine Kombi gibt, die dann irgendwie das kaputt macht. So. Trotzdem, wenn ich unendlich viel Zeit hätte und großartige Menschen um mich herum hätte, die das mit mir machen, dann gäbe es eine zweite Edition, die viele Sachen fixen würde oder anders machen würde, weil ich sie einfach nach 15 Jahren anders mache. Das ist vielleicht auch einfach das Ding. Also, wobei man vielleicht noch eine Sache dazu sagen muss, die meisten Rollenspielrunden spielen Rollenspiele nicht so, wie sie im Regelbuch stehen. Nach 5 Minuten sagt der Spielleiter, das funktioniert nicht für mich.
Die Ausdauerregeln lassen wir weg, die Traglastregeln lassen wir weg und der Schmäh mit den komischen Unkosten da pro Tag, den lassen wir auch weg.
Ja, und im Übrigen kriegt jeder einen Reroll.
Genau.
Okay. Nochmal, ich werde nicht die Rollenspielpolizei vorbeischicken. Sagt, Reda, ich sehe sie. Also das ist es natürlich nicht. Ne? Und darum ist immer die Frage, wie sehr sozusagen ein Regelupdate wirklich Konsequenzen hat, wenn es nicht die Qualität des Spiels ändert. Das ist so ein bisschen das Ding. Also, wenn wir vorhin Cthulhu gesagt haben, ja, Cthulhu ist super. Das Cthulhu-Regelsystem hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer wieder so ein bisschen geändert. Es ist immer so ein bisschen anders geworden. Manche sagen sich ein bisschen, ich bin mit 5.5 eingestiegen. Mittlerweile sind wir bei 8, 9, keine Ahnung. Wen interessiert's? Ich bin mir sicher, wenn ich das Buch 5 Minuten in der Hand habe, weiß ich, wie es geht. Weil das, was es tut, nämlich diese Entscheidung, dieses, wir haben eine Situation und wir brauchen eine Resolution. Das ist ja das, was die Engine tun soll. Alles andere ist wurscht. Ja, das ist drin. Und wahrscheinlich würde ich, wenn ich heute nochmal von vorne anfangen würde, würde ich sagen, ich bräuchte viel mehr Sachen, die so Fail-Forward-Sachen machen. Das gefällt mir jetzt sehr gut. Also diese Idee, dass du sozusagen, auch wenn du scheiterst, geht die Geschichte weiter. Und wenn ich jetzt also bei der Kampagne jetzt schreibe, dann schaue ich auch immer, dass auch eine gescheiterte Sache das weiterführt. Das führt natürlich auch dazu, dass das Material umfangreicher wird, weil du natürlich mehr Varianten einbeziehen musst. Und es ist immer die Frage, wie sehr man es dem Spielleiter vorkauen soll. Also schwierig. Manche Leute wollen alles möglichst genau haben, weil sie sagen, das ist für sie einfacher, dann tun sie sich leichter und dann müssen sie sich nicht stressen. Andere Leute sagen, ich habe mir das durchgelesen, ich übernehme die Themen und den Rest mache ich mir selber. Ich sage nochmal, Rollenspielpolizei, ja.
Ich glaube, das Thema ist das, dass egal in welcher Form die Publikation ankommt, solange sie benutzt wird, hat sie den Sinn und Zweck erfüllt.
Absolut. Das ist es eigentlich. Also in Wirklichkeit ist das größte Kompliment, das du einem Rollenspieldesigner machen kannst, dass du sagst, ich spiele das. Wir haben es gespielt, es war okay, ich würde es wieder spielen. Oder wir haben eine Runde, wir treffen uns einmal im Jahr. Wurscht, ja. Dafür machst du das, ja. So ist das.
Das heißt, du arbeitest sehr eng dann mit der Redaktion Fantastik zusammen und mit den zwei Damen, die man eh kennt von all möglichen YouTube-Videos und so weiter. Das ist eine übere gefühlt.
Die sind super. Nein, wirklich, das ist einfach, weißt du, man muss einfach wirklich sagen, einfach großartig. Coole Leute. Also wie gesagt, wenn man ein Regelfan ist und sagt, man möchte alles genau geregelt haben, wird einen Finsterland nicht glücklich machen. Wenn man sagt, man möchte Rollenspielen, möchte spannende, unterhaltsame Geschichten machen und man möchte dieses spezielle eben 19. Jahrhundert-Setting haben, ich glaube, es ist eins der besten. Das muss ich einfach wirklich sagen. Wirklich sehr, sehr gut gemacht für das, für genau das. Aber weißt du, ja, es ist einfach, für den Nagel ist es der richtige Hammer.
Ich möchte mich auf alle Fälle für das wunderbare Gespräch bedanken.
Danke für die Einladung. Es war wirklich, also wirklich ein Moment, der mir wirklich, also das war toll. Dankeschön.
Danke dir.